Essen immer gefragt, ist das sicher, ist das nicht sicher, werden da meine privaten Daten geschützt oder werden sie nicht geschützt? Und als Informatiker liest man unter Umständen Nachrichten von IT-Sicherheits- und Privacy-Problemen, die einfach der durchschnittliche halt Nicht-Informatiker nicht so mitbekommt. Und die Motivation für den Vortrag war also einfach einmal zu schauen, was gibt es für Probleme oder Nachrichtenmeldungen, die vielleicht für mehr Leute interessant sein könnten, die mehr Leute betreffen. Also Aufzeichnung, Speicherung, Weiterverarbeiten von Daten, die Probleme betreffen uns alle und was nehmen wir überhaupt noch wahr und was verstehen wir überhaupt noch davon. Ein kleiner Hinweis für diesen Vortrag, es ist wirklich eine bunte Zusammenstellung an Fundstücken von Nachrichten und wie das bei Nachrichten nun manchmal so ist, manche sind wahr, aber manche sind unter Umständen nicht wahr. Ich habe nicht jede einzelne Nachricht wirklich selbst nachrecherchiert und überprüft, ob das korrekt ist. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass eine Nachricht dabei ist, die vielleicht so nicht mehr stimmt oder die alt ist, das heißt, mittlerweile wurde das schon besser gemacht oder hat sich was dabei geändert. Die Screenshots, ich zeige, wurden auch ausgeschnitten und ein bisschen bearbeitet, damit sie in der Projektion funktionieren. Das heißt, ich habe teilweise gekürzt. Wer bitte die Originalquellen nachschauen möchte, es sind immer die URLs dabei, dann kann man sich das wirklich im Detail und in voller Länge jeweils anschauen. Also nicht nur das, was ich rausgeschnitten habe. Weitere Gebrauchsanweisungen, hier werden Firmen und Produkte teilweise genannt. Es sind zufällige Suchergebnisse. Es ist jetzt kein Für oder Wider für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Firma. Das ist nicht der Sinn des Vortrags, dass wir hier bewerten, wer ist besser oder wer ist schlechter. Jeder hat mal bessere, jeder hat mal schlechtere Produkte. Es geht mehr darum zu schauen, welche Arten von Problemen können vorkommen und nicht darum, ist die eine Firma oder das eine Produkt jetzt besser oder schlechter. Also, so wie zur Gebrauchsanweisung für diesen Vortrag. Fangen wir an. Für mich hat die Frage so angefangen, ich musste mir ein neues Telefon kaufen Anfang des Jahres, weil meines nach 8 Jahren endlich kaputt war. Oder besser gesagt, ich habe kein Software-Update und kein Akku mehr bekommen. Ich musste mir ein neues Telefon kaufen. Und da gab es gerade dieses Android 9 und Android 9 ist so super. Und was hat das noch für neue tolle Features? Und wie man das so weiter gelesen hat, es kommt, angeblich ist jetzt dabei eine Spam-SMS-Schutzfunktion. Das heißt, in Ländern, wo wirklich Werbe-SMS verschickt werden dürfen, wo es gesetzlich nicht verboten ist, gibt es offenbar wirklich das Problem, dass man unheimlich viele Werbenachrichten zugesandt bekommt. Und da gibt es von Android die Funktion, naja, ich helfe dir bei der Bewertung dieser Nachrichten, die du bekommst. Also das System fragt bei Google nach, ist dieser Absender dieser SMS ein Spammer oder nicht? Und dann wird das im Posteingang aussortiert. Hat das Privacy-Problem, Google erfährt natürlich, von wem ich überall Nachrichten bekomme. Für mich der Überlegepunkt war, das heißt, ich schicke irgendjemanden eine SMS-Nachricht und ich habe keinen Einfluss darauf, ob den sein Android-Telefon nicht verrät, die Meta-Informationen, er hat von mir gerade eine SMS bekommen. Ich als Absender einer SMS habe keinen Einfluss darauf und die Benutzer von so einer Android-Telefon bekommen das natürlich opt-in sofort eingestellt. Und wie viele Menschen werden sich da wirklich durch die Menüs handeln und sowas ausschalten? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich aktiv jetzt drinnen ist mittlerweile im System oder nicht. Ich habe keine Nachricht gefunden, aber ich finde die Idee mal spannend. Und damit hat dieser Vortrag, diese Suche nach solchen Dingen eigentlich angefangen, was der Normalbenutzer eigentlich nicht mitbekommt. So, andere lustige Meldung. Wir haben jetzt SSDs, also so Mini-Festplatten, die wir schon bequem überall mitnehmen können, statt den großen Festplatten. Also externe SSDs, wo wir Daten drauf speichern und sie werden mit Hardware-Verschlüsselung angeboten. Das ist gut, wir wollen unsere Daten verschlüsseln. Und November 2018 sind ein paar Forscher draufgekommen, naja, so wirklich sicher ist diese Hardware-Verschlüsselung gar nicht. Wenn man ein bisschen kreativ ist und ein bisschen anschiebt, die Erkenntnis war, sie konnten die Firmware leicht manipulieren. Also das Passwort, das benutzt wird zum Verschlüsseln der SSD, wird nicht aus dem Passwort des Nutzers abgeleitet. Das heißt, man kann die Firmware so manipulieren, dass sie einfach ein leeres Passwort akzeptiert und man bekommt die Daten entschlüsselt. Also wenn man so ein Laufwerk kauft und man gibt seine wichtigen Daten drauf und man nimmt das jeden Tag mit und glaubt, naja, es ist sicher, so sicher ist das doch wieder nicht, hat jetzt dazu geführt, jetzt September 2019, BitLocker von Windows 10 hat immer darauf vertraut, dass diese Verschlüsselungsfunktionen von diesen Laufwerken immer funktionieren und hat die Hardwareverschlüsselung immer benutzt. Mittlerweile verwendet Windows 10 BitLocker die Verschlüsselung nicht mehr defaultmäßig, sondern macht eigene softwaremäßige Verschlüsselung und dann wird erst auf die Hardwarefunktionen zurückgegriffen von seinem externen Laufwerk. NAS-Speicher, Network Attached Storage. Wir haben immer mehr Rechner, wir haben immer mehr Daten. Manche haben schon zu Hause ein kleines Mini-Netzwerk laufen oder in der Firma ein kleines Mini-Netzwerk und dann haben wir natürlich einen zentralen NAS-Knoten, wo unsere Daten drauf sind. Und das soll es natürlich auch Zugriffsrechte geben und nicht jeder gleich alles lesen können. Und Jänner 2018 bei diesem Produkt hat es ein eingebautes Passwort. Wenn man das Passwort und einen Usernamen und ein Passwort weiß, kann man einfach auf die Daten zugreifen. Also es gibt keine Sicherheit. Alle Geräte, die im Netz erreichbar sind, wenn man das Passwort weiß, kommt man zu den Daten dazu. Und etwas später, September 2018, das war jetzt kein Default-Passwort, aber immerhin, wenn man mit einer bestimmten HTTP-Anfrage übers Netzwerk oder Internet dazukommt, bekommt man wieder mal Administrator-Privilegien und kann man Passwort-Check vorbei und auf alle Daten zugreifen. Die Erkenntnis daraus ist, ja, wenn ich so einen Speicher habe und ich verschlüssel und ich glaube, das ist mir eh mit Passwort geschützt oder verschlüsselt, wenn die Firmware ein Problem hat und das NAS hängt am Internet, ich komme vorbei und im Prinzip alle hätten darauf Zugriff. Es ist keine gute Idee, sowas einfach dem Internet zu exponieren, weil wenn der Tag kommt, das Internet ist schnell abgescannt, die Geräte gefunden, die Daten sind weg. Auch noch eine interessante Meldung von März 2019 war einmal die Diskussion, ja, wir haben diese neuen E-Autos und die haben ja eine Datenverbindung nach Hause und sie bekommen Firmware-Updates und sie schreiben alles mit und Online-Navigation und Kartendienst und so weiter. Was passiert, wenn ich jetzt mit so einem neuen Auto verunfalle? Dann wandert das Auto zum Schrotthändler. Und meine gesamten persönlichen Daten bleiben auf dem Auto quasi drauf. Die Videos, die mitgeschnitten wurden, meine Navigationsrouten, die ich gefahren worden bin, meine Bluetooth-Verbindungen mit meinem Telefon bleiben drauf. Das ist unverschlüsselt drauf und gewisse Leute wissen, wie man die Daten rausbekommt. Das heißt, auch ein Schrottauto könnte unter Umständen noch was wert sein. Spannende Frage ist, wie macht man das, wenn man jetzt bei diesen Autos den Gebraucht weiterverkauft? Gibt es eine Funktion, dass ich als Benutzer sagen kann, bitte lösche mir alle meine persönlichen Daten jetzt von diesem Auto runter, wenn ich das jemandem zweiten weiterverkaufen möchte? Kann ich das irgendwie überprüfen? Wird das jetzt nur für den Benutzer gelöscht oder bleiben hier zum Beispiel die Daten weiter bei Tesla irgendwo vorrätig? Wer überprüft das? Wer zertifiziert das? Also mit diesen neuen immer Online-Autos gibt es da noch lustige Möglichkeiten des Datenabflusses. Auch von ein paar Tagen, vom 19. Oktober, Applikation von Mercedes-Benz. Irgendwie kann man mit der Applikation vom Handy aus sein Auto kontaktieren und auf einmal konnte man aber auf andere Autos zugreifen, andere Auto-Eigentümernamen, was sie gemacht haben, Telefonnummern einschalten, ausschalten etc. fernsteuern. Wenn ich mit der App mich zu meinem Auto verbinde, hoffentlich passt die Sicherheit, dass ich beim richtigen Auto lande. Ersatz von Papierpost durch elektronische Post. In Deutschland war der Versuch Jänner 2018, das besondere elektronische Anwaltspostfach zu machen für Anwaltspost, die ja eigentlich hochsensibel ist. Sie sind gescheitert mit einem irreparablen Konstruktionsfehler. Es war ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel zusammen in der Client-Software mitgespeichert. Wenn man den privaten Schlüssel mit ausliefert, ist das Zertifikat nicht besonders viel wert. Also schön, dass man das elektronisch machen will, aber man muss die Sicherheit auch schaffen. Das war das elektronische Anwaltspostfach, Mai 2019, das elektronische Notarpostfach für elektronische Schreiben für Notare, war auch nicht ganz wasserdicht, weil private Schlüssel, die PINs für den privaten Schlüssel des Notars übermittelt und zentral gespeichert worden. Wieso speichern wir die PINs für den zentralen Schlüssel zentral? Die Begründung war, um die Postfachübergabe an den Amtsnachfolger unkompliziert abwickeln zu können. Kuriosität, wenn ich beim elektronischen Anwaltspostfach ein Schreiben zustellen möchte, wenn ich deutsche Umlaute und Sonderzeichen bei so einem Schreiben dabei habe, die Nachricht wurde als erfolgreiche Zustellung gemeldet, die Nachricht wurde aber dann doch nicht zugestellt, was dann zur Fristversäumnis führt. Kuriosität aus Österreich dann, im Mai 2019, wenn eine E-Mail im Spam-Ordner landet, gilt sie als zugestellt. Spannende Frage, was ist, wenn das Spam-Filter die E-Mail gleich überhaupt ausfiltert und ich sehe sie nicht einmal und sie landet nicht einmal im Spam-Ordner und dann gilt sie dann trotzdem als zugestellt. E-Mail ist kein zustellsicheres Medium eigentlich. Wer benutzt ein Gmail als Mail-Account? Hier wahrscheinlich keiner. Meldung von Mai 2019. Gmail geht natürlich durch alle E-Mails durch und sammelt alle meine Einkäufe und macht dann eine Liste meiner Purchases für mich automatisch, nicht nur wenn ich bei Google-Diensten oder Ähnlichem gekauft habe, sondern auch bei Starbucks oder bei iTunes etc. Es werden einfach alle Daten von Gmail einmal eingesammelt und mir eine Einkaufsliste gemacht. Also Gmail weiß alles, was ich gekauft habe, wenn ich das per E-Mail über Gmail-Accounts abwickle. HP-Drucker waren 2016 in einer Meldung. Es gab ein Firmware-Update und auf einmal funktionieren keine Original-Tintenpatronen mehr. Weil es sollen nur Original-HP-Tintenpatronen funktionieren. Weiter ging es dann September 2017, ein Firmware-Update und es funktionieren wieder keine Fremdhersteller-Tintenpatronen mehr. Mai 2019, HP liefert ein Firmware-Update aus und wieder funktionieren keine Tintenpatronen von Fremdherstellern mehr. Der spannende Punkt ist, Firmware wird ohne Zutun installiert, das heißt, der Drucker telefoniert ein offenbar irgendwie nach Hause und installiert offenbar die Firmware. Nur sind jetzt die Fehlermeldungen nicht mehr so eindeutig. Es ist entweder Patrone defekt, nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt. Also die Fehlermeldung ist ein bisschen nicht mehr so eindeutig, dass es an der Fremdpatrone liegt. Ne? Aber so grundsätzlich, Drucker hat Internetverbindung, telefoniert nach Hause, zieht sich automatisch Updates und den Drucker, den man gekauft hat, der hat tadellos funktioniert, auch mit der Fremdtinte. Und eines Tages hat man einen Briefbeschwerer. Interessante Konstruktion. Und dann hat jetzt einmal im September habe ich ein Blogposting gelesen, eigentlich diese HP-Drucker senden noch viel mehr nach Hause. Oder man kann es zumindest ankreuzen. Also beim Installieren der Software hat man dann ein Data Collection Settings and Privacy Statement. Und da ist vorher schon angekreuzt, Allow Automatic Data Collection Recommended. Recommended für wen und warum. Product Usage Data ist auch recommended und ist auch angekreuzelt. Und was wollen Sie alles wissen? Pages printed, print mode, media used, Inker donor brand, file type printed, application used for printing, file size, time stage, usage, status of printer supplies, etc. etc. For purposes of etc. etc. Auch advertising with your permission. Ja, man bekommt das bei der Installation angezeigt. Frage, wie viele lesen das im Detail und verstehen, was das bedeutet? Antwort, Studie, wie viele Datenschutzerklärungen werden gelesen? 73% der Nutzer nicken normalerweise Datenschutzerklärungen einfach ungelesen ab, weil es ist zwecklos, sich damit zu beschäftigen, sich zu wehren, weil ich will ja nur einfach das Produkt nutzen. Und wenn mein Printer nach Hause telefoniert und alles genau nach Hause schickt, naja, ich möchte ja eigentlich nur jetzt eine Seite drucken. Was soll ich da seitenweise lesen? Wer hat einen Smart TV zu Hause? Im Saal ist Köpfe schütteln. Okay, das ist das richtige Publikum. Brandneues Paper, ACM CCS, die ist, glaube ich, erst nächsten Monat in London. Haben Sie mal untersucht, wenn ich solche Smart TVs und Internet of Things Geräte mit dem Internet wirklich verbinde, wohin verbinden die sich? Wird mein Fernsehkonsum irgendwo nach Hause zurückgeschickt? Auch die Frage, Major Online Trackers such as Google und Facebook, werden die auch irgendwie kontaktiert und so weiter? Antwort, überraschenderweise ja. Ich habe es nicht einzeln rauskopiert. Es gibt drei Papers, die sich mit diesem Ökosystem beschäftigen. Die sind alle brandneu rausgekommen. Man bekommt schlechte Laune, wenn man das liest. Kurioses Geschichte. Ein Kollege von mir hat mir erzählt, er hat einen Smart TV sich gekauft. Sein eigenes WLAN ist verschlüsselt. Er hat dem Smart TV nicht das Passwort gesagt. Er hat jetzt das Problem, sein Nachbar hat ein offenes WLAN und sein Smart TV verbindet sich jetzt immer mit dem WLAN von Nachbar und probiert nach Hause zu telefonieren. Und er kann nichts machen, weil er hat keine Option gefunden, wie er das bei seinem Smart TV abschalten kann. Also wenn man Nachbarn mit offenem WLAN hat, wird trotzdem die Sehergewohnheiten irgendwohin nach Hause geschickt. Diese smarten Kameras, die sich manche in die Wohnung stellen. Links ist das Google Nest Cam. Da waren Security-Forscher dran und haben sich das mal angeschaut, obwohl das ja eigentlich ein High-End-Produkt sein sollte. Aber sie haben es doch irgendwie geschafft, sich einzuhacken und zu schauen, das Bild zu übernehmen. Rechts Amazons Cloud-Kameras. Die Kritik, naja, diese Videoaufnahmen in 20 bis 30 Sekunden, die schaut ja doch jemand an. Selbst die Mitarbeiter zweifeln daran, dass diese Aufnahmen freiwillig weitergegeben wurden mit dem Einverständnis, weil sie haben viele Dinge gesehen, die man normalerweise nicht weiter tut. Apple mit Siri, es ist einfach ein Job, 1000 so Aufnahmen durchzusichten und zu schauen, wie gut die funktionieren. Und da war die Google Ring Kamera, die einzelnen Kunden zugehört. Hin und wieder hätten sich Mitarbeiter gegenseitig Videos von Ringkunden gezeigt, sie kommentiert, beschrieben, Menschen, die sich küssen, Gewehre abfeuern, stehlen, etc. etc. Aber die Leute tun sich trotzdem diese Mikrofone, diese Kameras bei sich zu Hause einbauen und in die Cloud stellen, die Aufnahmen. Spannende Kritik. Also es wird stärker, insbesondere diese Amazon Ring-Kameras, die man sich an die Haustür macht, also Bewegungssensor oder wenn jemand an der Tür klingelt, dann kriege ich über die App offenbar eine Benachrichtigung, jeder steht vor meiner Tür und dann kann ich schauen, wer vor meiner Tür steht. Okay, soweit nicht schlecht. Amazon Ring hat aber in Partnerschaft mit der Polizei, wird das jetzt promoted, also dass das wirklich installiert wird. Und die Polizei bekommt dann eine Karte mit den Positionen von diesen Kameras, Ring-Kameras. Und dann ist die Frage, haben die dann Zugriff drauf oder nicht? Und da gibt es in Amerika offenbar schon große Meinungsverschiedenheiten, weil wenn so eine Ring-Kamera was aufnimmt, was kann Amazon damit machen? Und man sagt, es wird schon für Sponsored Ads verwendet und weil das wird Unlimited, Irrevocable, Fully Paid, Royalty Free, bla bla bla. Sie machen was mit dem, was aufgenommen werden kann. Amazon kann weiter das mitmachen. Und Amazon actively coaches police on how to persuade residents to hand over the footage. Also wollt ihr mir nicht doch die Videoaufnahmen von deiner Haustür geben? Möchtet ihr mir nicht doch vielleicht Zugriff drauf geben? Also einerseits der technische Aspekt, andererseits der legale Aspekt. Werden wir schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Aber ob der Normalkunde über solche Dinge nachdenkt und welche Auswirkungen und Nebenwirkungen das hat, wenn ich mir so eine kleine Kamera installiere, ist spannend. Wenn ich was poste in Social Media aus irgendeinem Grund, zum Beispiel sage ich im Juni 2010, Sarah Palin, you stupid cunt, das Internet vergisst nichts, wird im August 2019 auf einmal mein Account gesperrt, wegen Hate Speech wahrscheinlich. Bleibt auf ewig gespeichert. Wenn ich dann in die Amerika einreisen möchte und einen Visa stellen muss, Wird jetzt gefragt, bitte gib mir die letzten 5 Jahre deine Accounts von Instagram, Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, Flickr, Google+, MySpace. Also wer was auf Social Media postet, es kann unter Umständen Nebenwirkungen viele, viele Jahre später haben. Wenn ich 2005 als Mutter Bilder meiner Kinder bei Flickr hochlade, kann es sein, dass es 14 Jahre später sind diese Kinderbilder in einer Datenbank namens Megaface mit 700.000 Individuen drinnen. Oder IBM, wir haben jetzt 100 Millionen private Fotos aus Flickr rausgesaugt. Warum nicht? Jeder kann hergehen, wenn ein Bild im Internet ist, kann mit einem Webscraper drüberfahren, eine riesige Datenbank machen. Und ja, man kann argumentieren, für Forschungszwecke, Trainierung von Gesichtserkennung ist das ja durchaus sinnvoll, aber die normalen Benutzer denken nicht drüber nach, wenn sie irgendwo ein Bild reinstellen, wo das überall landen könnte. Lustiges, Jänner 2019, es gab da offenbar auf Facebook eine 10-Jahres-Challenge. Bitte poste ein Foto von dir selbst, von today und 10 years ago. Und es haben über 5 Millionen mitgemacht und das gerne gemacht. Auch für die Forscher super, aber ob die 5 Millionen genau verstanden haben, was das bedeutet? Und wenn wir nicht freiwillig die Bilder reinstellen, der Marktführer für biometrische Zugriffskontrollsysteme verliert halt einmal eine Datenbank mit 27 Millionen Einträgen, Bildern von Nutzern, Fingerabdrücken, Profilinformationen etc. Ups, sind weg. Aber ich kann mir einfach einmal meine Biometrie-Merkmale wie den Finger ja einfach mal austauschen oder mir einen neuen machen lassen. Also wenn das einmal verloren geht, ist ja kein Problem. Lustig auch aus der Ecke Research. Es ist mittlerweile schon so gut, dass ein Bild reicht, dass ich daraus einen 3D-Avatar schon relativ gut berechnen und animieren kann. Wenn ich nur ein Bild habe, ist es noch ein bisschen schwieriger, oder wenn ich so 2, 3, 4 Bilder habe, ist das Ergebnis schon sehr, sehr gut. Es wird nur besser werden und nicht schlechter werden. Auch wieder ein kleines zum Nachdenken. Im Mai 2019, Chinese Scientists haben eine Kamera gebaut, die auf 45 Kilometer Entfernung funktioniert und dann noch 60 Zentimeter Auflösung hat. 45 Kilometer braucht man eher selten, aber nehmen wir mal an, das ist nur halb so lang, dann ist die Auflösung auch entsprechend größer, auch durch Nebel, weil es funktioniert auf Laserbasis und mit Artificial Intelligence wird das irgendwie hochgerechnet. Was würden die Chinesen mit so einer Kamera machen? Zweite Frage, zweite Meldung von September jetzt 2019. Wir haben eine 500-Megapixel-Kamera, wo ich ein Individuum aus Zehntausenden von Leuten in einem Stadium noch immer erkennen kann. China ist vorn dabei bei den Kameras. Keine Ahnung, wofür sie das brauchen. Browser, PC-Software. April war die Meldung, Microsoft gibt seine eigene Browser-Engine auf und setzt jetzt den Edge-Browser auch auf die Chromium-Engine auf, die von Google kommt. Das heißt, selbst ein Milliardenkonzern wie Microsoft möchte nicht mehr investieren und eine eigene Browser-Engine entwickeln, wenn sie eh schon eine andere verwenden können. Wir haben jetzt aber wieder die Situation, wie der Anteil von Chrome, Google Chrome, langsam immer höher wird. Wir sind, glaube ich, jetzt je nachdem circa bei 65-70% und alle anderen Browser nehmen immer weniger Marktanteil an. Ist das gut oder ist das schlecht? Für die Entwickler ist es natürlich einfach, ich mache eine Webseite für einen bestimmten Browser und es funktioniert bei 2/3. Das ist ja mal positiv zu sehen. Problem ist, wenn jetzt diese Engine einen Fehler hat, ist auf einmal die gesamte Population anfällig. Also schwerer Fehler, dann könnte er über alle Browser einfach durchfahren. Es müssten alle sofort updaten, wenn es ein schwerer Bug dabei ist. Und wenn jetzt ein paar Browser dominieren, newer versions Chrome, Safari und Opera will no longer allow you to disable hyperlink authoring. Das funktioniert so, wenn ich einen Link auf einer Seite habe, also hier habe ich einen Link nach Google, aber es gibt ein Attribut, das nennt sich Ping. Das ist für den, der die Webseite gemacht hat, wenn ich auf den Link klicke, wird zuerst dieses Ping ausgelöst. Das heißt, der die Webseite betreibt, weiß, dass ich auf diesen Link geklickt habe. Und dann geht der Browser erst auf die Zieladresse. Sprich, er kann mich nachverfolgen, wo ich die Seite verlassen habe. Ist ein Feature, was vielleicht Sinn macht oder nicht Sinn macht. Aber der Punkt ist, ich kann es in Chrome und Safari und Opera offenbar scheinbar nicht mehr abdrehen. Und wenn jetzt Chrome so viel Marktanteil hat, das Feature kann man noch in Firefox und in Brave explizit deaktivieren. Da gibt es noch eine Konfiguration dafür. Wenn ich jetzt in Google Chrome, das war im, wann war das? September 2018, große Aufregung, ich klicke auf Clear Cookies im Google Chrome, da gibt es diesen kleinen Punkt dabei, you won't be signed out of your Google Account, das heißt, wenn ich Cookies im Google Chrome lösche, bleiben die Cookies aber von Google erhalten. Sprich, ich lösche die Daten, Clear Browsing Data, Cookies and Other Site Data, und es bleibt über Accounts Google.com, Google.com, Google.de, YouTube.com. Auch wenn ich eigentlich alles löschen wollte. Das versteht der normale Anwender auch nicht. Wenn ich auf Clear Cookies, na, Sie möchten doch in Ihrem Google-Account eingeloggt bleiben, oder? Wir möchten ja weiterhin wissen, wer Sie sind. Und die letzte Aufregung war im Mai 2019. Werbeblocker unter Chrome, das sind eine Extension. Unter Chrome kann man sich Extension nachinstallieren. Man kann sich einen Werbeblocker nachinstallieren. Und dann gab es die Diskussion im Interface für diese Extensions, gab es eine Änderung, dass nur mehr die Enterprise-User, also ich glaube die ein bisschen was zahlen dafür, mehr Fähigkeiten bekommen als in der freien Version. Und in der freien Version wird auf einmal das Werbeblocken schwieriger. Der Autor von uBlock Origin, das haben wir heute schon mal gehört, also uBlock Origin ist ein sehr populärer Werbeblocker, der hat gesagt, naja, Google verdient sein Geld mit Werbung, also warum sollte er Werbeblocken einfacher machen in Google Chrome? Die Diskussion läuft noch, also da gibt es einen Aufsatz, wo man sich durchlesen kann, also Google probiert zu argumentieren, naja, Cookies sind ja vielleicht doch gut, aber trotzdem, warum ist Chrome immer ein bisschen schlechter als Safari oder Firefox in diesen Privacy-Dingen? Ne? Es gab auch ein anderes Ergebnis im Oktober 2019. Verlag in Deutschland hat geklagt gegen Werbeblocker. Und die Erkenntnis des Gerichts war, der Einsatz des Programmes, also des Werbeblockers, liegt in der autonomen Entscheidung der Internetnutzer. Wenn man darüber nachdenkt, ja, ich als Besitzer meines Computers möchte genau diese Programme installieren und laufen lassen, die ich möchte. Und wenn dieses Programm ein Werbeblocker ist, dann möchte ich das. Und ein Webseitenbetreiber, von dem ich eine Webseite anschaue, sollte mir diktieren können, welchen Browser ich verwende oder welches Programm oder ich installiert oder nicht habe. Aber der Streit ist noch nicht zu Ende. Das war eine Klage von vielen. Es geht weiter. Microsoft. Im Jahre April 2017 gab es die ersten Warnungen, Abhängigkeit von Microsoft gefährdet die digitale Souveränität. Öffentliche IT-Landschaft der öffentlichen Hand in Europa basiert fast ausschließlich auf Microsoft-Programmen. Es gibt nur Inseln freier Software, die zudem ständig unter massivem Rechtfertigungs- und Lobbydruck der Microsoft-Fraktion stünden. Also Drogendealer-Modell steht da. Die Lizenzen für Schüler und Lehrer sind gratis und das wissen dann alle, wie das funktioniert und dann verwenden das auch alle. Im Jahr 2018 hat mal jemand angemerkt, wenn ich Word starte, werden 31 Netzwerkverbindungen gemacht. Warum werden 31 Netzwerkverbindungen zu diesen Adressen gemacht, nur wenn ich Word starte? Warum muss das eine Textverarbeitung machen? Und warum kann ich dir die Telemetriedaten nicht auf Ausschalten, sondern nur auf Basic oder Full? Wer mal Microsoft Teams verwendet hat, ich durfte das einmal bei einer Gelegenheit verwenden, ich habe dann mit jemandem gechattet, dann waren wir fertig, dann wollten wir den Chat löschen und dann habe ich gesucht, gibt es eine Funktion, einen Chat zu löschen und ich bin nur auf diesen Artikel gestoßen, der sagt, ja, ich kann zwar einzelne Messages löschen, aber die Funktion, dass ich ganze Conversation, also ganze Chat-Conversation auf einmal lösche, die gibt es nicht. Ich habe das einem Profi gestellt, die Frage Anfang des Jahres, ja, die Funktion gibt es wirklich nicht. Vielleicht gibt es das mittlerweile, aber so alle halben Jahre frage ich mal, wie lösche ich meinen Chat in Teams, der dann irgendwo in der Cloud gespeichert ist. Viruserkennung, Malwareerkennung. Unter Windows, wenn ein Unique Binary, ein neues Programm gestartet wird und ich habe dieses Automatic Sample Submission aktiviert, wird das zu Microsoft geschickt und ausgeführt. Das heißt, der Entwickler hat hier ein Programm entwickelt, hat das in seinem Labor, in seiner Labornetzwerkumgebung gestartet und dann auf einmal hat der Defender das erkannt, hat das Programm gleich zu Microsoft hochgeladen und dort wurde es ausgeführt und das hat dann gleich weiter Netzwerkverbindungen aufgemacht. Ja, aber ich habe ein neues Programm, ich habe ein eigenes neues Programm geschrieben und es wird gleich hochgeladen und da muss ich natürlich dran denken, defaultmäßig ist Automatic Sample Submission ja vielleicht eine gute Idee, aber Microsoft bekommt mit, was ich für neue Programme starte. Die Älteren hier werden sich vielleicht erinnern, die mit den grauen Haaren, kleine Geschichte, 1995, Windows 95 hatte, so wie das Internet und Netzverbindungen war noch was ganz Neues, da gab es diesen Registration Wizard und der hatte eine nette Eigenschaft, wenn man sich da registriert hat, hat dieser Registration Wizard einfach auf der Festplatte nach installierten Programmen gesucht, Microsoft-eigenen Programmen, aber auch Programmen von anderen Firmen und hat das nach Hause telefoniert, was auf dem Rechner installiert war. Das war 1995, also wo es noch nicht einmal so wirklich Internet und Modemverbindungen, alles war noch furchtbar langsam. Es ist mittlerweile sicher besser geworden, es wird weniger mitgeschrieben. Februar 2019, Microsoft rät mittlerweile direkt von seinen eigenständigen Softwareprodukten ab, sondern rät in der eigenen Werbung doch bitte die Cloud-Variante zu nehmen, weil die Cloud-Variante funktioniert doch besser. Alles auf Office 365 umstellen. Im April gab es einen Artikel, naja, wir werden in Zukunft alle Windows Virtual Desktop haben oder Windows Desktop as a Service oder Microsoft Managed Desktop. Nicht mehr alles lokal installiert haben Programme, sondern einfach in der Cloud und im Abo-Modell alle Programme benutzen. Mittlerweile, das Ende von Windows 7 ist nahe, ich glaube Ende des Jahres läuft der Support aus und jetzt kommen immer mehr Leute drauf, März 2019, Dienstleister rebellieren. Bei all diese neuen Produkte, Windows 10, Office 365, Cloud Computing, transatlantischer Datenverkehr, was ist mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung, sensible Bürgerdaten müssen in der öffentlichen Verwaltung und in der Wirtschaft erhalten bleiben. Was sind da Verbindungen, wie bin ich da abhängig etc. Also es wird jetzt immer lauter, weil wir müssen jetzt von Windows 7 umsteigen, weil es bekommt keinen Support mehr und Windows 10 ist halt die Cloud und Telemetriedaten. Im Juli kam dann die Meldung, Einsatz von Microsoft Office 365 an Schulen unzulässig, weil personenbezogene Daten von Kindern und Lehrern in der Cloud gespeichert würden. Auch wenn die zugehörigen Server in Europa stünden, seien die Informationen einem möglichen Zugriff US-amerikanischer Behörden ausgesetzt. Wer Schülerdaten in die Cloud gibt, in die Microsoft Cloud, wie kann man sagen, dass das noch nicht dem Zugriff anderer unterliegt? Ja. Unten die digitale Souveränität staatlicher Datenverarbeitung, eine Fülle von Telemetriedaten an Microsoft übermittelt. Trotz wiederholter Anfragen bei Microsoft ist das noch immer nicht abschließend geklärt. 2019. Und eine der neuesten Meldungen jetzt, Microsoft-Abhängigkeit führt zu Schmerzpunkten beim Bund. Starke Abhängigkeit von Office, Windows Server, auch von Oracle und SAP. Schmerzpunkte bei der Bundesverwaltung, Widerspruch zu den strategischen Zielen, rechtlichen Unsicherheiten, digitale Souveränität des Staates ist gefährdet. Fremdgesteuert, unkontrollierbare Kosten, eingeschränkte Flexibilität. Also es wird schon sehr laut. Wenn die Cloud mal ausfällt, auch das passiert mal, es ist am 24. Jänner passiert, es ist am 28. Jänner passiert, dann steht die Cloud, dann steht Office für alle, das Cloud Office. Und wenn einem überhaupt die Cloud weggenommen wird, das erlebt gerade Venezuela, es wird von Sanktionen vom US-Präsident Also der US-Präsident hat Venezuela sanktioniert. Amerikanische Unternehmen dürfen nicht mehr mit Venezuela Geschäfte machen. Ja, dann kann ich auf einmal mein Photoshop und mein Premiere einfach nicht mehr verwenden und meine Daten müssen bis 28. Oktober rausgenommen sein und dann ist alles weg. Letzter Punkt noch. Online-Banking wird sicherer und komplizierter. Jetzt im Herbst hat es die Umstellung gegeben mit den Zahlungsdienstrichtlinien der EU. Wir wollen, dass das Online-Banking soll ja sicherer werden. Also Umstellung kommt. Wie funktioniert das mit den TANs beim Online-Banking? Eine Option ist die klassische Papierliste mit TANs. Gibt es seit einiger Zeit, glaube ich, nicht mehr. Also ich habe das praktisch gefunden, weil man müsste bei mir einbrechen, man müsste in meinem Saustall genau das eine Blatt Papier finden, wo die TANs drauf sind und dann genau den TAN raussuchen, der noch gültig ist. Papier-TANs wurden schon länger abgeschafft. Zweite Option, digitale Signatur wurde jetzt im Herbst auch abgeschafft, mit 18.8. hier als Beispiel von der BAWAG. Also digitale Signatur ist, ich habe eine Chipkarte, zum Beispiel meine E-Card, die ich zur Bürgerkarte hochrüsten kann. Nur wer die Chipkarte besitzt und den sechsstelligen Signatur-PIN weiß, hätte dann eine Transaktion signieren können. Problem war, es hat keiner benutzt. Ich habe gehört 0, irgendwas Prozent. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, weil das ist ja alles furchtbar kompliziert. Bleiben noch als Option über TAN per App am Handy oder TAN per SMS am Handy. Also ich kann mir aussuchen zwischen Handy oder Handy. Was muss ich jetzt beim E-Banking beachten? Sorgfaltspflichten für mich als Kunde. Ich muss mein Endgerät immer sperren, also mein Handy, nehmen wir mal an. Ich darf die App nur aus dem Apple Store installieren oder den Google Play Store installieren. Ich muss auf meinem Computer Firewall, Virenschutz etc. haben aus dem Store. Und ich muss das Zertifikat der TLS-Verbindung natürlich überprüfen. Oh Wunder, wenn jetzt nur die Option zwischen Handy und Handy mehr besteht, neueste Meldung vom 15. Oktober, die Angriffe, dass ein Kunde sich entweder eine App installiert, obwohl er eigentlich nur die offizielle installieren sollte, oder Apps, die probieren, diese mobile TAN-SMS irgendwie umzuleiten aus dem Handy, die Angriffe nehmen massiv zu. Wenn ich jetzt die App installieren wollte, dann gehe ich auf den Play Store und dann suche ich mir die App raus und ich muss mich registrieren bei Google. Also ich habe auf meinem Handy auf meinem Android-Handy habe ich keinen Google-Account und ich kann ohne Google-Account nicht diese App aus dem Play Store installieren. Da müsste ich Google meine E-Mail oder Telefonnummer geben oder ich müsste mein Handy mit Google verknüpfen. Dann gibt es noch andere Nachrichten, was dann, wenn ich mal auf meinem Handy irgendeinen Google-Account habe. Also Google braucht von mir keine Daten, also komme ich auch nicht an die App. Die Experten werden natürlich sagen, naja, ich komme schon an die App aus dem Store, da gibt es Wege rundherum. Aber der normale Anwender steht vor dem. Also damit ich E-Banking per App mache, muss ich auch bei Google mich registrieren, ich muss ihnen meine Daten geben und ich muss natürlich die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen lesen, die auch mehrere Seiten Text sind. Option 4, ich verwende jetzt TANs per SMS zuschicken lassen, das gibt es ja auch schon länger, aber es wird schon gesagt, naja, TANs per SMS ist ein Auslaufmodell, weil es ist unverschlüsselt und die Mobilfunkanbieter müssen untereinander kooperieren, dass das sicher ist und da hat schon auch schon erste Angriffe drauf gegeben, aber praktisch, wenn man auf seine Privacy achtet, ist das im Moment die einzige Option. Lösung könnte jetzt sein, ich kaufe mir ein zweites Handy, ein billiges, mit einer Wertkarte, mit einer eigenen Nummer und ich verwende das nur fürs E-Banking, damit ich wirklich sicher bin, dass das nur sicher ist. Sicherheit des Telefons, weil es wird ja verlangt, dass ich es immer sperre. Innerhalb von einer Woche gab es zwei Meldungen, Galaxy S10, wenn ich einen Cover rauf tue, der einen gewissen Luftspalt hat, kann jeder mit, statt der Fingerabdrucksensor, jeder Fingerabdrucksensor wird akzeptiert, schlussendlich. Also es gibt irgendeinen hochtechnologischen Ultraschallsensor, der irgendwie genau 3D den Finger liest, aber wenn man das passenden Film drüber klebt, dann ist das genau so ein Luftspalt, der den Sensor beeinflusst, jeder kann das Telefon entsperren. Das neue Google Pixel 4 Telefon ist herausgekommen. Man kann es entsperren durch Gesichtserkennung. Und wenn man schlaft, also die Augen geschlossen hat, wird es auch entsperrt. Wenn ich es neben mir liegen habe, ich schlafe, jeder kann hergehen, das entsperren und damit was machen, wenn ich zum Beispiel einschlafe. Zur Update-Problematik von Mobiltelefonen kann man eh lange reden. Wir sind bei Android 10 und sie haben eine Lücke gefunden, die seit 1,5 Jahren war sie Google bekannt, es wurde gepatcht und seit 1,5 Jahren ist dieser Fix für diese Lücke nicht beim Kunden angekommen. Das mit den Updates funktioniert noch immer nicht gescheit. Und jetzt wurde auch einmal iOS ordentlich angegriffen. Der Markt von iOS-Exploits wird derzeit geflutet, weil also Android-Sicherheitslücken sind jetzt mehr wert, weil es im Moment mehr Angebot für iPhone-Sicherheitslücken gibt. Deswegen sind die billiger. Reine Marktwirtschaft. Bonus-Slide als letztes: App installieren. Auch wenn ich eine App installiere, das war im CCC vom letzten Jahr. 61% der getesteten Apps senden bereits beim Starten Tracking-Daten an Facebook. Weiterhin fließen bei diesen Apps selbst nach explizitem Ausschalten der Tracking-Funktionalitäten im Software-Development geht weiter Daten ab. Also beliebig Daten installieren, auch wenn man es auf dem offiziellen Store macht, man wird getrackt. Oder man hat gute Chance, getrackt zu werden. Zusammenfassung von diesen ganz schnellen, bunten Durchgehen. Wir werden digitaler. Wir werden auch in die Zukunft geschubst, wie zum Beispiel beim E-Banking, dass man einfach sagt, naja, ist ein Problem der Informatiker, die werden es schon richten, wird leider nicht funktionieren. Ich würde zum Beispiel die digitale Signatur weiter gern verwenden, aber wenn ich sie alleine verwende, wird sie nicht unterstützt aus Kostengründen, ist auch klar. Das heißt, es muss auch Nachfrage dafür sein für sichere Dinge und es muss auch jemand bezahlen und es muss auch jemand verwenden. Und 3 Minuten habe ich noch. Die kleine Werbeeinschaltung, woher komme ich? Ich bin von der FH St. Pölten und wir sind ein bisschen eine Anomalie als FH. Wir machen nicht nur Unterricht, sondern wir haben explizit auch einen Forschungsteil dabei. Wir versuchen immer mit nationalen und internationalen Partnern Forschung zu betreiben. Ich bin das Department IT Security und Informatik. Also wir haben die Themen IT Security, Privacy und Big Data quasi in einem Department. Und wenn man bei uns studieren möchte, Bachelor IT Security, Master IT Security, Bachelor Data Science und Business Analytics ist jetzt schon 2 Jahre alt. Heuer ist Applied Research and Innovation in Computer Science dazugekommen. Und nächstes Jahr, wenn es gut geht, deswegen ist da noch der Stern dabei, gibt es wieder einen neuen Master Cyber Security and Resilience. Das ist für die gedacht, die schon vorbelastet sind, IT Security nicht mit Bachelor anfangen wollen, sondern dass sie gleich im Master mit IT Security einsteigen wollen. So, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe es fast genau wieder geschafft. Gibt es noch Fragen, entweder jetzt sofort oder eben als Feedback, was spannend war? Ich hoffe, es war für jeden irgendwas Spannendes dabei. Vor 24 Stunden hat noch keine einzige Folie von dem Talk existiert. Ich hoffe, es war eine gute Auswahl. Material hätte ich noch mehr gehabt, also vielleicht gibt es nächstes Jahr eine Fortsetzung. Schauen wir mal. Dankeschön.